Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Gold, ich bin überzeugt davon, dass wir Gold gegen Jahresende eher wieder Richtung 5000 sehen, als dass wir bei 3000 stehen.
Der von Tobel Channel.
Hallo, mein Name ist Carsten Stork. Ich bin Index Advisor, Indexberater des DCX, Dynamic Commodity Index. Ein aktiv gemanagtes Zertifikat, das an den Börsen in Frankfurt, Stuttgart und Zürich gehandelt wird und sich hauptsächlich mit Rohstoffthemen und geopolitischen Themen befasst.
Carsten, willkommen beim Börsenradio. Hier ist Andi Groß. Bevor wir sprechen über die Rohstoffe und den entsprechenden Index, wie ist aktuell die Lage bei euch am Golf? Du bist ja in Dubai zu Hause. Gefühlt, also medial gefühlt, ist es ruhiger geworden. Ist das echt so oder ist es eine trügerische Ruhe? Ich meine, Trump hat sich ja naturgemäß ein bisschen zurückhalten müssen. Der hat ja mehr mit sich selber zu tun. Ja, hat seine großartige Nation gefeiert und gelobt, 250 Jahre Independence Day. Und er musste ja auch den Infantino anrufen, ja, um die Rotsperre gegen den amerikanischen Spieler Florin Balogun aufzuheben. Also das zumindest kommt in der Fußballwelt gar nicht gut an.
Also du hast das gut erwähnt, eine trügerische Ruhe. Es ist in der Tat ruhig bei uns seit ungefähr Mitte Mai. Jetzt haben wir Anfang Mitte Juli, also seit gut 2 Monaten profitieren wir von der Ruhe hier. Also im Sinne davon, dass es keine Angriffe mehr gibt aus dem Iran. Und trügerisch deswegen, weil wenn man einen Blick auf die Straße von Hormuz wirft, dann sieht man, dass momentan 2 Kanäle offen sind, wenn man so möchte, wenn man das so bezeichnen kann. Und zwar ist das die Seite Richtung Oman und die zweite Seite ist Richtung Iran. Und dazwischen ist es eigentlich zu, weil keiner weiß, wie viele Minen da liegen. Also diese 2 Straßen werden aktiv genutzt. Jetzt hat sich aber die letzten Tage immer mehr herauskristallisiert, dass eigentlich die Seite zum Oman fast gar nicht genutzt wird, sondern nur die Seite zum Iran. Das spricht dafür, dass der Iran nach wie vor Druck in der Straße ausübt. Es werden weiterhin hohe Mautgebühren bezahlt von den Reedereien, damit sie da überhaupt durchfahren dürfen. Und es ist auch in der Tat so, dass die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran eher schleppend vorangehen. Es gibt 3 wesentliche Knackpunkte, wo ich persönlich glaube, dass eine Einigung schwer erzielt werden kann. Das eine sind die Reparationszahlungen von 300 Milliarden, die der Iran von den USA fordert, wo Donald Trump gesagt hat, das Geld wird fließen. Aber er hat gesagt, die USA werden es nicht bezahlen. Also stellt sich die Frage, wo das Geld herkommen soll. Der 2. Knackpunkt ist die Herrschaft über die Straße von Hormuz. Ich glaube nicht, dass der Iran die aufgeben wird, einfach mir nichts, dir nichts und die Schiffe wieder gratis durchfahren lässt. Das wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Und der 3. Knackpunkt ist eigentlich das, warum der Krieg ja begonnen wurde, nämlich das angereicherte Uran, das im Iran lagert und das die USA unbedingt vernichten möchte, raushaben will. Und ich glaube, auch da wird der Iran nicht wirklich zustimmen. Also man darf gespannt sein. Wir sind jetzt so, die Hälfte haben wir durch von diesen 60 Tagen des Memorandums of Understanding. Und man liest relativ wenig. Du hast das sehr, sehr gut analysiert, weil sich die Lage vermeintlich beruhigt hat. Aber ich denke, dass das Thema nochmal hochkochen wird.
3 Knackpunkte, das könnten 3 zu viel eigentlich sein. Was macht das mit dem Ölpreis jetzt momentan? Also hierzulande ist der Tankrabatt ausgelaufen. Irgendwie spürt man das nur marginal. Also das scheint mit dem Ölpreis und Benzinpreis, dem tatsächlichen, durchaus einiges angestellt zu haben.
Sehr gut beobachtet. Was wir sehen, sind fallende Ölpreise in den beiden großen Sorten WTI. Das ist ja so die amerikanische Crude-Oil-Sorte. Und dann haben wir noch das Brent Crude. Das ist mehr so das europäische. Das europäische handelt momentan wieder etwas über dem amerikanischen. Um mal einen Einblick zu geben, also das amerikanische Öl handelt ungefähr bei $69 das Fass. Im Brent Crude sind wir ungefähr bei 72, 73 US-Dollar pro Fass. Das ist Vorkriegsniveau. Also das ist wirklich das Niveau annähernd, das wir gesehen haben Ende Februar, kurz bevor der Krieg losgegangen ist. Also das hat er schon gut geschafft, Donald Trump mit seinem Narrativ. Ich glaube, er hat ja insgesamt 41 Mal in diesen 3 Monaten den Frieden angekündigt. Und das hat er schon gut gemacht. Es ist ihm gelungen, diesen Ölpreis wirklich auf dieses Vorkriegsniveau zu drücken. Die Krux jedoch ist, wenn man sich die Crack Spreads anschaut, was sind Crack Spreads? Das sind jene raffinierten Produkte, die vom Ölpreis abhängig sind, wie zum Beispiel Benzin, Heizöl oder auch Kerosin. Und die fallen nicht. Die sind weit über dem Vorkriegsniveau. Und das ist sein großes Problem auch, dass er beim amerikanischen Benzin immer noch ein Level hat, das weit von dem entfernt ist, das er eigentlich angekündigt hat. Er ist ein Chefankündiger, wenn man so möchte. Und er hat es ja angekündigt, dass er den Preis pro Gallone Benzin in den USA auf weit unter $2 drücken möchte. Da waren wir übrigens, wie er das Amt angetreten hat. Wir waren, glaube ich, bei 1,90, 1,80 und wir waren jetzt im High bei $4,50 und sind aktuell immer noch bei wahrscheinlich $3,80 bei den amerikanischen Tankstellen. Und diese Crack Spreads, die wirken sich natürlich auch auf die raffinierten Produkte in Europa aus. Und das ist der Grund, warum der deutsche Konsument das nicht spürt und das auch nicht so schnell sehen wird, weil solange diese Preise für Benzin, Kerosin, Heizöl oder Gas, solange die so hoch bleiben und eigentlich sich losgelöst haben von den Rohölpreisen, weil das ist ja das Faszinierende. Wenn man sich die Rohölpreise mal im langjährigen Vergleich anschaut, verglichen mit Benzin, Heizöl oder auch mit Kerosin, dann wird man feststellen, dass die Korrelation extrem hoch ist. Das heißt, fällt der Rohölpreis, fallen auch diese raffinierten Produkte und umgekehrt. Und das ist das, was sich jetzt geändert hat. Und das spricht eindeutig dafür, dass möglicherweise strukturell da irgendwas komplett falsch läuft oder ein Schelm, wer dabei Böses vermutet, der Erdölpreis möglicherweise sogar manipuliert wurde in den letzten Wochen.
Kerosin, da gab es vor einer Woche riesige Aufregung bei der Lufthansa. Und zwar hatte der Spiegel gemeldet, dass der Lufthansa der Sprit ausgeht. Lufthansa hat sofort gesagt, das ist eine Falschmeldung. Wir haben einen Plan, was wir machen, wenn uns der Sprit ausgeht. Welche Flüge wir dann grounden würden und uns dann so konzentrieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Du hast jetzt den Preis angesprochen von den sogenannten Crack Spreads, auch Kerosin. Bedeutet das gleichzeitig auch, dass die Versorgung geringer ist, dass sie vielleicht in Frage gestellt wird oder ist das völlig unabhängig zu sehen? Ist die Versorgung gesichert?
Ob die Versorgung gesichert ist, ist insofern eine interessante Frage, weil wenn wir uns die Petroleumbestände anschauen, die Lagerbestände in den USA, dann sind die so niedrig wie seit über 40 Jahren nicht mehr. Ich glaube, wir hatten das letzte Mal so einen niedrigen Petroleum-Lagerbestand in den USA Anfang der 80er Jahre. Und das zieht sich natürlich wie ein roter Faden durch die ganze Welt, weil, also besonders Asien und Europa, die eben extrem abhängig sind von Importen der Energie, also Importen bei Rohöl, Importen bei LNG-Gas. Ja. Und das hat dazu geführt, dass wir in den letzten 3 Monaten, wie der Krieg angefangen hat, eigentlich von den Lagerbeständen gelebt haben. Und diese Lagerbestände zeigen sich eben, ist ja klar, wenn du nichts mehr hast und von den Lagerbeständen leben musst, dass das irgendwie nach unten geht. Das ist wie wenn du heute als Privathaushalt deinen Job verlierst und du hast Ersparnisse am Konto und musst von den Ersparnissen leben, dann wird das weniger. Und genau das ist hier auch passiert. Das heißt, man müsste eigentlich erst diese Lagerbestände wieder auffüllen, um dann mit vollem Vertrauen dem Markt mitteilen zu können, wir haben kein Problem. Was jetzt die Lufthansa betrifft, das habe ich mir nicht angeschaut im Detail, ob das jetzt die Lufthansa irgendwie besonders betrifft, aber ich kann mit Sicherheit eines sagen, ich persönlich bin überzeugt davon, dass ich die Kerosinpreise weltweit sehe und wir stehen jetzt kurz vor der Sommersaison, kurz vor der großen Reisesaison. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Tickets günstiger werden, sondern wahrscheinlich eher teurer werden.
Sprechen wir über die amerikanischen Zinsen. Kevin Warsh, der neue Fed-Chairman, hat sich ja beim Treffen der europäischen Top-Banker, da war er zu Gast in Sintra in Portugal, jetzt nicht eindeutig positioniert, wie es da weitergeht. Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Er hat ja gesagt, gründe für alles Arbeitskreise, sollen die das machen und da brauche ich dann keine Daten mehr. Die entscheiden dann und ich werde mich auch gar nicht committen, was ich dafür einen Plan habe. Also das habe ich jetzt mal so ein bisschen versucht, laienhaft zusammenzufassen. Liege ich da richtig?
Hundertprozentig. Er hat ja nicht nur einen Arbeitskreis gegründet, sondern er hat bei seinem ersten Meeting als Fed-Chef am 17. Juni, also das ist jetzt 3 Wochen her, hat er 5 Arbeitskreise bekannt gegeben. Und ich habe lustigerweise dasselbe Sprichwort an dem Abend verwendet, das du gerade verwendet hast.
Ist nicht wahr.
Wenn du nicht mehr weißt, doch, bilde einen Arbeitskreis. Und wir haben das live kommentiert damals, die gesamte Sitzung. Und es kam auch so rüber. Also er hat insofern überrascht bei seinem ersten Meeting. Also er hat meines Erachtens 2 grundlegende Dinge getan, die die Welt verändern werden. Das eine ist, er hat die Forward Guidance abgeschafft. Die gibt es seit ungefähr Anfang der 2000er Jahre. Ich glaube, die ist damals eingeführt worden, kurz nach dem Platzen der Dotcom-Blase, weil die Volatilität so hoch war und die amerikanische Notenbank damals gesagt hat, sie möchte dem Markt mit der Forward Guidance so eine Art Instrument an die Hand geben, dass der Markt nicht mehr so überrascht wird von den Zinsentscheidungen. Davor war es wirklich so, wie es jetzt wieder ist, wie es er wieder eingeführt hat, dass du eigentlich nicht weißt, was dich bei diesen Zinssitzungen erwartet, ob er die Zinsen erhöht, senkt, gleich belässt. Du hast keine Forward Guidance mehr. 2003 eingeführt, 2008 nochmal verschärft im Zuge der Finanzkrise, 2011 im Zuge der Eurokrise nochmal verschärft. Und das hat dem Markt eine ungemeine Sicherheit gegeben in den letzten 20 Jahren und hat die Volatilität aus dem Markt rausgenommen. Das hat er abgeschafft. Er hat das am 17. Juni bekannt gegeben. Es gibt keine Forward Guidance mehr. Das Zweite, was er getan hat, ist, dass das Fed Statement, das eigentlich relativ umfangreich war in den letzten Jahren, immer wieder oder letzten Jahrzehnten, hat er radikal zusammengestutzt. Das heißt, auch hier kann der Marktteilnehmer heute nicht mehr lesen. Er liest nur, was die Entscheidung war und was zu dieser Entscheidung geführt hat. Aber er bekommt kein Instrument mehr an die Hand, wo er in irgendeiner Form ablesen könnte für die nächsten 4, 6 Wochen bis zum nächsten Meeting, was der Markt machen könnte. Und das war dramatisch. Ich habe selten bei einem Fed-Meeting eine solche Zinsveränderung gesehen innerhalb dieser 2 Stunden vom Announcement um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit bis zum Ende der Pressekonferenz um 22 Uhr, 22.30 Uhr. Da hat sich die Zinserwartung von dem, was wir gehabt haben, nämlich Zinssenkungen, hat sich zwar schon verschärft die letzten Woche vor dem Meeting, weil jeder wusste, dass die Energiepreise steigen, dass möglicherweise die Inflation steigt. Aber der Markt hat eher noch Zinssenkungen erwartet, beziehungsweise dass die Zinsen gleich bleiben. Und während des Meetings ist die Zinserhöhungserwartung auf 75 Basispunkte angestiegen. Also sprich um 0,75%. Ich habe selten so eine Bewegung erlebt und er hat es dann wirklich geschafft, den Markt eigentlich so zu verunsichern. Wir haben das die Wochen danach wunderbar gesehen, besonders an den Edelmetallpreisen, die massiv unter Druck gekommen sind. Wir wissen, Gold, Silber, Palladium, Platin, die mögen keine hohen Zinsen und die sind massiv unter Druck gekommen durch sein Narrativ.
Na gut, es war aber vorher schon, oder? Also der Absturz von Gold und Silber geht ja seit Beginn des Jahres. Wir sind ja von 5.500 auf 4 runter im Gold und bei Silber, lass mich kurz überlegen, das hat sich halbiert, ne?
Ja, das stimmt schon, aber das war eben bedingt dadurch, dass wir Anfang des Jahres noch damit gerechnet haben, dass wir 3 Zinssenkungen in den USA sehen bis 2027. Und jetzt hat der Markt dann nach dem Meeting spekuliert, dass wir 3 Zinserhöhungen sehen bis 2027.
Also diese Talfahrt der Edelmetallpreise hat sich dadurch dann noch beschleunigt, willst du sagen?
Genau, richtig. Und er hat das nochmal verstärkt. Wir haben jetzt neu losgemacht. Jetzt hat sich das Ganze wieder etwas entspannt. Also die Zinserhöhungswahrscheinlichkeiten sind etwas zurückgegangen. Warum? Weil die Energiepreise fallen und weil der amerikanische Arbeitsmarkt sich nicht so entwickelt, wie es vorhergesehen wurde oder wie es erwartet wurde. Wir haben jetzt am Donnerstag die Arbeitsmarktdaten bekommen, die waren deutlich schwächer als das, was der Markt erwartet hat. Und wir haben eben fallende Rohölpreise. Wie gesagt, die Crack Spreads sind immer noch ein Thema. Also Kevin Warsh legt sich nicht eindeutig fest. Wir dürfen jetzt gespannt sein. Wir haben das nächste Fed-Meeting am 29. Juli, dann vor der Sommerpause. Also der Markt ist definitiv gespannt, was er da zum Besten geben wird.
Sprechen wir noch ganz kurz übers Wetter, über die Hitze. Gut, du in Dubai hast eigentlich immer das gleiche Wetter, ne? Immer die gleiche Hitze. Aber hier in Europa sah es dann doch irgendwie ein bisschen anders aus. Wir haben dann gestöhnt unter der ersten großen Hitzewelle mit über 40 Grad, auch übrigens in den USA, knapp 50 Grad waren es da. Deswegen waren dann auch in Washington jetzt am Wochenende Teile der Feierlichkeiten zum Independence Day abgesagt worden. Aber auch in den Ozeanen, habe ich jetzt am Wochenende im Radio gehört, gibt es gigantische Hitzewellen mit krassen Auswirkungen. Und dazu gibt es ja noch den guten alten Bekannten, den El Niño. Das sind also veränderte Meeresströmungen im Pazifik. Was bedeutet das für dein Geschäft?
Also das ist ein total spannendes Thema, weil ich habe jetzt am Wochenende mal die Vorhersagen von der amerikanischen Wetterbehörde angesehen und es ist in der Tat so, die Experten, die Wetterexperten sprechen von der Möglichkeit eines Super El Niños. Was passiert bei einem El Niño? Die Oberflächenwassertemperatur im Pazifik erhöht sich aufgrund eines Klimaphänomens und bei einem normalen El Niño rechnet man damit, dass diese Temperatursteigerungen 1 bis 2 Grad Celsius betragen und bei einem Super El Niño, von einem Super El Niño spricht man dann, wenn diese Temperatursteigerungen über 3 Grad Celsius sind. Wir sind mittlerweile bei 4 Grad Celsius. Das hat massive Auswirkungen auf die klimatische klimatischen Bedingungen weltweit. Um ein Beispiel zu geben, in Südamerika kommt es zu erhöhtem Regen, Überflutungen, genauso wie in Afrika. Es kommt zu extremer Trockenheit in den USA und in Asien. Also man sieht schon, diese Verwerfungen, die ziehen sich wie so ein roter Faden durch die ganze Welt hindurch. Und ich bin überzeugt davon, dass das schon, was wir jetzt gesehen haben, auch in Deutschland oder in Europa, diese Hitzewelle, ist eine Auswirkung dieses El Niños, weil eben die verschiedenen Länder und die verschiedenen Kontinente unterschiedlich stark betroffen sind, aber sie werden alle betroffen sein. Und wir hatten jetzt auch in den letzten 4 Wochen in Indien zum Beispiel schon Temperaturen weit über 50 Grad Celsius. Ich muss auch dazu sagen, dass es hier in den UAE heißer ist als unter normalen Umständen. Also wir haben auch eine deutlich höhere Temperatur als zum Beispiel vor einem Jahr um diese Jahreszeit. Und ich bin mir sicher, das sind die Auswirkungen. Und wir wissen ja, dass der Klimawandel, der findet ja statt, ob der jetzt vom CO2 kommt oder was auch immer die Gründe sind. Aber Fakt ist, das ist ja nachweislich, dass die Temperaturen gestiegen sind in den letzten Jahrzehnten. Und das Klimaphänomen El Niño in diesem Ausmaß, das fördert natürlich die Auswirkungen massiv. Um vielleicht ein Beispiel zu geben, wir hatten die letzten starken El Niños im Jahr 2015-16, 97, 98 im vorigen Jahrhundert. In den 80er Jahren hatten wir einen und wir hatten einen ganz, ganz starken vor über 140 Jahren. Das muss gewesen sein 1877. Wenn man den Recherchen glauben darf, wenn man das mal nachliest, dann hat es damals bis zu 40 Millionen Tote gegeben. Wir haben natürlich andere Lieferketten dieser Tage. Aber Fakt ist, alles, was angepflanzt wird, alles, was ausgesät wird und geerntet wird, wie eben die Getreiderohstoffe oder bei den Soft Commodities Kaffee, Zucker, Kakao, die sind massiv davon betroffen und keiner weiß, wie am Ende des Jahres die Ernten tatsächlich aussehen werden. Eines ist auch Fakt, das US-Landwirtschaftsministerium hat bekannt gegeben letzte Woche, dass beim US-Weizen wir dieses Jahr die niedrigste Anbaufläche seit 140 Jahren haben. Jetzt muss man sich vorstellen, vor 140 Jahren waren 1,8 Milliarden Menschen auf der Welt, heute sind es 8 Milliarden Menschen. Also das wird Auswirkungen auf die Preise haben, weil die Verfügbarkeit einfach geringer wird und wenn die Ernten negativ beeinflusst sind, und das werden sie durch dieses Klimaphänomen, wird das massive Auswirkungen auf die Erträge haben.
Auch Auswirkungen auf den Dynamic Commodity Index?
Mit Sicherheit. Also wir haben natürlich die Themen dahingehend verändert im DCX, dass wir stärker auf Agrarrohstoffe setzen, also stärker auf Getreiderohstoffe und stärker auf die Soft Commodities setzen. Und das hat sich auch ausgezahlt jetzt schon. Und ich gehe davon aus, dass dieser Trend sich fortsetzen wird. Ja. Wobei ich dazu auch sagen möchte, dass ich nach wie vor überzeugt bin, dass wir 2 Metalle haben im Markt, die weiterhin profitieren werden von steigenden Kursen, auch wenn sie jetzt kurzfristig unter Druck gekommen sind. Das eine ist der Goldpreis. Also Gold, ich bin überzeugt davon, dass wir Gold gegen Jahresende eher wieder Richtung 5.000 sehen, als dass wir bei 3.000 stehen. Und der zweite kritische Mineralrohstoff, auf den ich sehr bullisch bin, ist nach wie vor das amerikanische Kupfer. Noch dazu, wo wir seit Tagen auf den Vorschlag des US-Handelsministeriums warten. Das hätte eigentlich schon am 30. Juni passieren sollen, dass das US-Handelsministerium der US-Regierung Donald Trump einen Vorschlag macht, wie hoch die Zölle ausfallen sollen auf raffinierten Kupfer. Der ist ja momentan noch ausgenommen in den USA. Der Markt preist momentan einen Zoll ab 2027 auf raffinierten amerikanischen Kupfer von 15% und ab 2028 von 30% ein. Aber wir kennen ja Donald Trump. Wir wissen ja, er kann sich das ja jederzeit anders überlegen und die höheren Zölle einführen. Und das sieht man ganz gut bei den Lagerbeständen in den USA. Die sind durch die Decke gegangen in den letzten Wochen und Monaten.
Aus dem Grund hast du ihn ja auch als den Chefankündiger bezeichnet, den Donald Trump. Carsten Storck und die wunderbare Welt der Rohstoffe. Ich danke dir.
Vielen Dank für die Einladung.
Mehr im Blog bei von Tobel, der Von-Kanal.
Börsenradio Network AG.